So, bevor es verwunderte Nachfragen und irritierte Blicke gibt, der Beamer ist in Ordnung, die Technik ist in Ordnung, es wird aber für diesen Vortrag keine Slides geben. Tut mir leid, ihr müsst zuhören. Kein PowerPoint-Karaoke. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon vor 7 Jahren hier in Dresden auf den Datenspuren meine Keynote gehört haben, damals über digitalen Ungehorsam. Und das war, damals war ich noch sehr zuversichtlich, dass digitaler Protest und digitale Gegenbewegung aus sich heraus, aus sich selbst heraus die Gesellschaft verändern können. Das ist natürlich auch der Zeit geschuldet. 2011, das waren so die Nachwehen der Bankenkrise von 2008, die wir etwas naiv und voreilig als Fanal des Zusammenbruchs des kapitalistischen Systems gedeutet haben. Und es war die Zeit von Occupy, von Bitcoin, von WikiLeaks, von Anonymous. Also eine Zeit, in der sehr viele Menschen, wenn auch nur kurz, die Hoffnung hatten, dass sie die Gesellschaft zu was Besserem verändern können. Und Hoffnung ist natürlich ein ganz starker Antrieb für unser Handeln. Mitte der 80er Jahre waren wir im CCC voller Hoffnung und voller Idealismus, dass wir statt einer Informationsgesellschaft eine informierte Gesellschaft mit Computern und Netzwerken erschaffen und mitgestalten können. Eine freiere Gesellschaft, in der informationelle Selbstbestimmung und Informationsfreiheit nicht nur irgendwie Randgruppenforderungen sind, sondern tatsächlich gelebte Wirklichkeit. Eine Gesellschaft, bei der die Menschen beim Wort Aufklärung nicht zuerst an Sex denken, sondern an Freiheit und Selbstbestimmung. Aber nur weil etwas Potenzial hat, in einer bestimmten Art und Weise zu werden und zu sein, heißt das nicht, dass es eine historische Notwendigkeit gibt, dass sich dieses Potenzial in Zukunft auch realisiert. Oder zumindest nicht in genau der Art und Weise, wie wir uns das vorstellen oder wünschen. Als wir im CCC früher die Computer und die entstehenden Netzwerke als neues Kommunikationsmedium erklärten, haben wir uns nicht wirklich vorstellen können, dass das alles mal zu Facebook, Google und Amazon führt. Ja, der Computer kann ein Instrument zur freien Kommunikation und zum freien Informationszugang sein. Aber deshalb ändern sich die Menschen oder unsere Gesellschaftssystem nicht notwendigerweise in dem Sinne und schon gar nicht von allein. Computertechnologie war seit seinem Entstehen immer eine Projektionsfläche für die eigenen Wünsche und für die eigenen Ambitionen. Das US-Militär, dem wir ganz unbestritten den entscheidenden Bootstrap von Computer- und Netzwerktechnologie verdanken, hat vermutlich nicht den erhofften ultimativen Gebrauchswert bekommen. Die Cyber-Hippie-Bewegung an der US-Küste in den 70er Jahren, die sich die totale Befreiung des Menschen durch den Computer erhoffte, ging ganz leer aus und wurde mit Silicon Valley bestraft. Nur das kapitalistische System versprach sich am Anfang vom Computer gar nichts. Wir erinnern uns an die Aussage, die dem IBM-Chef Watson zugeschrieben wird: Ich denke, es gibt einen Weltmarkt von vielleicht 5 Computern. Es zeugt schon von einer gehörigen Portion schwarzen Humors auf Seiten IBM, 60 Jahre später sein Artificial Intelligence Flaggschiff Watson zu nennen. Auch wenn niemand wissen kann, wie sich die Dinge in Zukunft entwickeln, ist es wichtig zu agieren. Und in den mehr als 30 Jahren CCC ist ja auch viel Positives durch die Hackerbewegung bewirkt worden. Aber irgendwo entlang dieses Weges scheint mir etwas Entscheidendes abhanden gekommen zu sein. Diese Hoffnung, dieser Idealismus, diese Vision, diese Utopie. Wir sollten uns nicht damit zufrieden geben, die etablierten Bedenkenträger und Totengräber des digitalen Umbruchs unserer Gesellschaft zu sein. Es ist einfach nur Resignation, wenn wir uns mehr und mehr in selbstgeschaffene Privatsphärenreservate zurückziehen. Und es ist zudem auch noch gefährlich, weil uns die gesellschaftliche Entwicklung dabei von rechts scharf überholt. Ich kann diese Resignation verstehen, weil ich auch nicht völlig frei davon bin. Ich schlucke schwer an der Erkenntnis, dass das unausgesprochene CCC-Dogma Information macht frei einen Realitätsabgleich möglicherweise nicht überlebt. Schon allein deshalb nicht, weil der Überwachungskapitalismus die Antithese gewinnbringend zum Geschäftsmodell erklärt hat. Zwar haben uns die Informationsbefreiungen der letzten Jahre gemeinhin auch als Leaks bezeichnet, einen tieferen Einblick in das globale politische und wirtschaftliche System gewährt. Und was haben wir daraus gemacht? Wissen wird erst dann zu Macht, wenn daraus Taten folgen. Zumindest aber eine Utopie. Ansonsten taugt es nur zum Schreiben eines fundierten und sachlich korrekten dystopischen Feuilleton-Artikels oder zu einer Kapitulationserklärung. Um nochmal auf den Realitätsabgleich zu sprechen zu kommen. Auch wenn wir immer noch glauben, dass Computer eine Befreiungstechnologie sein können, sind sie heute tatsächlich vornehmlich zu Werkzeugen der Unfreiheit geworden. Die Unterordnung der Computer- und Informationstechnologie unter die freien Kräfte des Marktes hat uns zum heutigen Überwachungskapitalismus geführt, der sich vom klassischen Manchester-Kapitalismus nicht durch seinen Antrieb, nämlich der Profitmaximierung, sondern nur durch die Wahl und Qualität seiner Mittel unterscheidet. Die aus dem Einsatz von Computertechnologie im kommerziellen Umfeld entstehende Verfügbarkeit von Big-Data-Beständen und Machine-Learning-Algorithmen bewirken einen Quantensprung im System, weil sie uns als Menschen selbst zur Ware macht. Facebook ist keine Kommunikationsplattform, Google ist keine Suchmaschine und Amazon ist kein Handelsplatz. Diese Dinge sind nur Mittel zum eigentlichen Zweck, der finanziellen und informationellen Ausbeutung der Nutzer. Das dabei entstehende digitalisierte Selbst der Menschen wird von diesen Big Three hemmungslos an jeden verkauft, der dafür genug Geld bezahlt. Es ist Zeit, diese Unternehmen als das zu bezeichnen, was sie wirklich sind, Menschenhändler. Eine Befreiung durch Computer hatte ich mir damals irgendwie anders vorgestellt. Natürlich dringt sich jetzt die Frage auf, ob und inwieweit wir vielleicht sogar selbst Mitschuld an dieser Entwicklung tragen. Als technophile Nerds bewegen wir uns immer in einem Minenfeld, weil wir dazu tendieren, zu wenig über die negativen Konsequenzen nachzudenken, die wir in Hard- und Software erschaffen. Besonders schnell führt diese Faszination oder die reine Faszination für die technischen Möglichkeiten dazu, sich zum Büttel derjenigen zu machen, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben will. Gute Beispiele gibt es dafür leider zuhauf. Der Wissenschaftler, der den Algorithmus entwickelte, um aus wenigen Facebook-Likes eines Menschen, dessen 5 Persönlichkeitsmerkmale nach dem Ocean-Modell zu rekonstruieren, war nicht begeistert, dass seine Arbeit später die wissenschaftliche Grundlage war, mit der Cambridge Analytica Facebook-Daten zur Manipulation des US-Wahlkampfs benutzte. Er war vermutlich auch nicht begeistert, dass sein nächster Algorithmus Fotos eines Menschen aus 10 verschiedenen Fotos eines Menschen treffsicherer als jeder andere Mensch erkennen kann, ob die abgebildete Person homosexuell ist. Ich selbst war auch nicht begeistert, als ich Mitte der 90er Jahre erfahren musste, dass meine Forschungsarbeiten zu Computerviren vom Bundesnachrichtendienst für Spionage und Sabotage auf Ostblock-Großrechner verwendet wurde. In solchen Fällen sollten wir die Frage stellen, welche Vision einer besseren Welt hattest du, als du deine Algorithmen entwickelt hast? Aber am besten wäre es, wenn wir uns alle diese Frage immer wieder selbst stellen würden und auch zumindest uns selbst gegenüber ehrlich beantworten würden. Das führt uns zurück auf die Frage, welche Visionen wir als Hacker heute haben, wenn wir überhaupt noch welche haben. Oder sind wir schon so resigniert, dass wir uns nur noch mit den Zuständen arrangieren wollen, zum Besten des Gemeinwohls? Das klingt nicht nur wie eine politische Frage, das ist eine politische Frage. Und es war genau diese politische Frage, die den CCC von den unzähligen anderen Kleincomputerclubs in Deutschland in den 80er Jahren unterschied. Der frühe CCC bestand im Wesentlichen aus Menschen, die vorher schon an verschiedenen Stellen politisch aktiv waren. Pestalozzi hat mal gesagt, Politik ist Lebensgestaltung und als Hacker wollten wir unser Leben selbst gestalten. Aber über die Zeit ist mit der Hoffnung und mit der Vision auch das Politische zurückgetreten. Oder war es vielleicht sogar andersrum? Ich will damit jetzt nicht behaupten, dass der CCC völlig unpolitisch geworden ist. Das wäre falsch, zumindest aber übertrieben. Im e.V. und in den vielen Erfas da draußen findet durchaus wichtige politische Arbeit statt. Aber vieles davon könnte man als reaktionär bezeichnen, weil es auf die Ereignisse der großen Politik nur reagiert. Ich missbrauche den Begriff jetzt mal etwas, aber nur selten agiert. Der Club, und das ist sicherlich auch dem Anwachsen der Mitglieder auf mehrere Tausend, dem Umfeld auf mehrere Zehntausend Menschen geschuldet, hat Strukturen entwickelt, in der die politischen Aktivitäten kanalisiert durch eine politische Klasse entschieden werden. Politik wird von vielen freudig an andere delegiert, anstatt sie als Basis für das eigene Handeln, für die eigene selbstbestimmte Gestaltung des Lebens zu begreifen. Politik hat für viele den Stellenwert einer Leitplanke für das eigene Handeln völlig verloren. Diese Marginalisierung der Politik, jetzt nicht im Club, sondern in der Gesellschaft allgemein, entspringt nicht einer Politikverdrossenheit. Diese manifestiert sich in neuen politischen Aufwandbewegungen und ist Ausdruck einer politischen Neuorientierung an populistischen, bisweilen faschistischen Ideen. Die Marginalisierung der Politik wird vom alten und neuen Großkapital betrieben, den Banken und den neuen Internetfirmen. Banken, das mag jetzt verwundern, haben ja eine traditionell enge Beziehung zur Politik, weil die Politik durch die Rechtsprechung sozusagen den Rahmen, den Modus operandi der Banken festlegt. Und im Notfall natürlich wird die Politik von den Banken benötigt, um Verluste zu sozialisieren. Aber moderne Strömungen der Ökonomie, also besonders aus der Systemtheorie, fordern ein Zurücktreten der Politik, die als Störfaktor in dem selbstorganisierenden System Wirtschaft und freier Markt gesehen wird. Die Internetfirmen hingegen stellen das Primat der Politik ganz offen in Frage. Ihr Ursprung in libertären Philosophien, da will ich jetzt nur Ayn Rand nennen, und in kybernetischen Systemtheorien empfindet Politik nicht mehr nur als Störfaktor, sondern als abzuschaffendes Übel. Aber um das Politische werden wir in Zukunft nicht mehr umherkommen, fürchte ich. Denn parallel zum digitalen Umbruch der Wirtschaft hat es einen kulturellen Umbruch in den sozialen Beziehungen der Menschen gegeben, ebenfalls bedingt durch die fortschreitende Computer- und Informationstechnologie. Die ungehinderte weltweite Kommunikation, die wir in der Satzung des CCCs von 1986 noch an so prominenter Stelle fordern, ist heute weitgehend Realität. Sie manifestiert sich in fragmentierten Realitäten, die über die gesamte allwissende Bithalde verstreut sind und die von Menschen wie Glasperlen an einer Schnur aufgezogen werden, um eine individuelle Realität zu konstruieren. Wie in einem Echo wird die individuelle gemixte Realität zurück ins Netz gespielt, dort von anderen Menschen teilassimiliert und als neuer Mix verfügbar gemacht. Dieser Prozess speist die allwissende Bithalde aus so vielen Quellen, dass selbst die abstruseste Patchwork-Realitätsblase noch mit genügend Daten gefüttert werden kann, die dort als Informationen und geteilte Bedeutung wahrgenommen werden. Des Volkes Stimme hallt durch diese digitalen Echokammern. Und dann wundern wir uns, dass überall auf der Welt autoritäre Bewegungen erfolgreich versuchen, ihre Version der neuen Weltordnung zu etablieren. Aber der wichtigste Punkt unseres Realitätsabgleichs fehlt uns noch. Das Problem lässt sich nicht technisch lösen. Das ist besonders für uns als Hacker schmerzhaft, weil wir das für unsere Kernkompetenz halten. Aber Technologie, Natur, Gesellschaft, also soziale Beziehungen und Kultur und das Individuum, wie wir leben und wie wir arbeiten, bilden ein nicht deterministisches Beziehungsgeflecht, in der die Auswirkungen von Disruptionen auf einem Gebiet zu zwangsweise nur bedingt vorhersehbaren Veränderungen auf allen anderen Gebieten führt. Nur an der Technologieschraube, was für uns als Hacker die vertrauteste Schraube ist, zu drehen, scheint daher irgendwie mehr ein Akt der Verzweiflung. Aber genau das passiert heute. Mittels Technologie, speziell aus dem Bereich Machine Learning und Artificial Intelligence, soll ein kybernetisches System geschaffen werden, das die Governance einer Gesellschaft aus den Händen vieler Menschen an Algorithmen übergibt, die von wenigen Menschen kontrolliert und gesteuert werden. Interessanterweise ist diese Tendenz von klassischen politischen Positionen wie rechts und links relativ unabhängig. Sie wird sowohl auf staatlicher Ebene, wie in China beim Social Credit System, als auch auf privatwirtschaftlicher Ebene vorangetrieben. Diese Entpolitisierung, ja letztendlich Entdemokratisierung der Gesellschaft durch angeblich transparente Algorithmen hat bereits begonnen. Kaum jemanden fällt auf, dass der Ausdruck transparenter Algorithmus eigentlich ein Oxymoron ist, wie trockenes Wasser. Algorithmen des Machine Learnings werden nicht programmiert. Andernfalls könnte man sie ja analysieren und damit transparent machen, sondern sie werden an vorhandenen Daten trainiert. Training bedeutet, dass eine externe Instanz, also nicht der Algorithmus selbst, die Ausgaben nach Zielvorgaben bewertet. Jede Bewertung führt zu einer Selbstmodifikation des Algorithmus, um beim nächsten Mal ein besseres Ergebnis zu erzielen. Und nach Abschluss des Trainings kann dann der Algorithmus neue Datensätze bewerten, oftmals mit erstaunlicher Genauigkeit. Aber es gibt keine technische Möglichkeit zu erklären und damit transparent zu machen, wie und warum der Algorithmus von den Eingabedaten zum Ergebnis kommt. Maschinelles Lernen führt zu Wissen, aber nicht zu Verständnis. Ein Algorithmus dieser Art ist notwendigerweise immer intransparent. Ein Algorithmus ist auch immer diskriminierend, das ist seine Natur. Und ein Algorithmus ist niemals objektiv. Sein Trainer ist die Person im Hintergrund, die die Fäden in der Hand hält und nach Belieben zieht. Und die Entpolitisierung der Gesellschaft durch die Kybernetik führt auch dazu, dass sich die Trainer zunehmend einer Rechenschaft entziehen können und unsichtbar werden. Egal, ob es sich dabei um staatliche oder privatwirtschaftliche Entscheidungsalgorithmen handelt. Aber die Büchse der Pandora ist nun mal geöffnet und wird auch nicht mehr zugehen. Die Big-Data-Bestände und das wissenschaftliche Know-how über Machine Learning werden bleiben. Es wäre jetzt rein dystopische Konstruktion, sich die Konsequenzen vorzustellen, wenn die aufstrebenden, autoritären, oftmals faschistischen Bewegungen in Europa, Amerika und auch anderswo diese Daten und Algorithmen sich aneignen und für ihre Zwecke und Ziele gebrauchen. Spätestens jetzt muss uns klar sein, dass unser Handeln auch politisch ist, ob wir das nun wollen oder nicht. Spielt dabei wirklich gar keine Rolle. Und um es nochmal deutlich zu sagen, wenn ich von Politik rede, meine ich nicht Parteipolitik oder politische Ideologie, sondern ich rede von Lebensgestaltung. Und nicht nur für sich selbst oder eine kleine Gruppe von Menschen, sondern auf gesellschaftlicher Ebene. Und dafür bedarf es einer Utopie, die eine Ahnung davon vermittelt, wie die einfach klingenden Fragen nach Macht und Eigentum, nach privaten und nach öffentlichen in einer Gesellschaft beantwortet werden könnten. Im realen Leben wie im Cyberspace. Eine Vision, die nicht ausschließlich technokratisch ist. Natürlich bliebe es die Kernkompetenz des CCCs, sich zu diesen Computerdingens zu äußern, aber die Standpunkte wären vielleicht verständlicher in einem größeren Rahmen. Diesen größeren Rahmen können wir aber nur gemeinsam erschaffen. Ich bin nicht hier, um jetzt eine neue politische Ideologie für den CCC zu verkünden. Mir ist auch klar, dass eine Vertiefung des politischen Ansatzes notwendigerweise die Breite der Mitglieder beschränken wird, weil sich mittlerweile im Club doch viele überzeugt apolitische Technik-Geeks zu Hause fühlen, die damit wenig anfangen können. Die zuvor gestellte Frage, welche Vision einer besseren Gesellschaft hattest du, als du deine Software und Hardware entwickelt hast, ist natürlich zu individuell, um hilfreich zu sein. Wir werden uns sicherlich nicht auf eine gemeinsame Vision einer besseren Gesellschaft einigen können. Und das ist gut so, weil nur so können wir lebendige Diskussionen darüber führen. Aber wir könnten uns Fragen stellen, die grundlegender Art sind und die ein gemeinsamer Ausgangspunkt sein können. Die politische Frage ist einfach auch immer eine Machtfrage und in unserer technisierten Welt wird Computertechnologie immer mehr zu einem Instrument der Macht. Wir müssen also bei jeder technischen Entwicklung, bei jedem Algorithmus fragen, wen ermächtigt diese Technologie und wen entmündigt sie? Bei unseren eigenen Projekten, genauso wie bei den Dingen, die um uns herum passieren. Hackerethik, das nicht in Worten explizit formuliert, denke ich, dass es um die Ermächtigung des Einzelnen geht. Und für uns als Hacker sogar um Selbstermächtigung. Die Werkzeuge und Lösungen, die wir erschaffen, sollten wir genau unter diesen Fragen sehen. Wie ermächtigt meine Arbeit den Menschen? Und wie kann meine Arbeit zur Entmündigung des Menschen missbraucht werden? Das sind jetzt an sich hochtrabend klingende Formulierungen, aber das liegt nur daran, dass ich das nicht besser formulieren kann. Das, worum es hier geht, ist eigentlich nicht wirklich so kompliziert. Schwierig ist nur, bei den Antworten ehrlich zu bleiben und sich nicht zu verbiegen. So wie es der Club geschafft hat, Security by Default heute zu einem Slogan der Computersicherheitsbranche im Allgemeinen zu machen, könnten wir es ja auch mal mit Self-Empowerment by Default versuchen. Der Ansatz von PEP mit Privacy by Default ist schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ich hoffe, ich finde hier auf den Datenspuren die Zeit, mir alle eure spannenden Projekte anzugucken und mit euch zu reden. Welche Fragen ich euch dann vermutlich stellen würde, habt ihr jetzt vielleicht nach der Keynote schon eine gewisse Ahnung, was mir da wichtig ist. Ich freue mich auf 2 Tage Datenspuren und wünsche euch auch viel Spaß dabei. Und ich habe jetzt ein bisschen Zeit gelassen, dass wir noch genügend Zeit haben, darüber zu reden. Dankeschön.
Hallo, gibt es Fragen? Ich habe ein Saalmikrofon hier.
Seid ihr alle so erschlagen? Ich weiß, man konnte nicht Folien lesen und man musste zuhören und mitdenken. Aber komm.
Hallihallo. Zur künstlichen Intelligenz und zu den AI-Systemen bzw. Deep Learning. Ich würde nicht so weit gehen, es als Algorithmus zu bezeichnen. Das ist es tatsächlich nicht. Denn dort werden verschiedene Ebenen von Auswertungsverfahren aus der Statistik angewendet, um Korrelationen auf Daten zu finden. Und erst algorithmische Elemente führen zu einer Auswertung dieser Korrelationsbeziehungen und dann zu einer Entscheidung.
Ich verstehe, auf welchen Punkt du hinaus willst. Den Punkt, wo ich sage, dass ein transparenter Algorithmus nicht möglich ist. Er ist deterministisch, das heißt aber nicht, dass er für uns als Menschen nachvollziehbar ist. Wenn du also wenn du ein Deep Learning Netzwerk hast mit 20, 30, 40 Hidden Layers, Ebenen, Verzweigungen, Verästelungen, whatever, dann ist das System an sich natürlich noch deterministisch, sonst könnten wir es ja auf dem Computer nicht ausführen. Aber für dich als Menschen zu verstehen, warum die Entscheidung so getroffen wird, wie sie getroffen wird, ist unmöglich.
Doch, das können wir durchaus verstehen. Das macht ja diese umliegende Entscheidungsfindung, die ist ja algorithmisch gefasst. Was dieses Layering betrifft, das sind nur Ebenen der statistischen Auswertungsmethode.
Also du behauptest, du könntest erklären, warum ein Algorithmus zu einer bestimmten Entscheidung kommt?
Mit Sicherheit, ja.
Okay, glaube ich nicht, aber gut.
Da können steht wir dann später drüber reden.
Genau, können wir später drüber reden.
Okay, ich danke dir.
Gerne.
Hallo, ich danke dir für den Talk, war sehr spannend. Und ich bin bei dem Punkt hängen geblieben, dass du gesagt hast, Algorithmen sind diskriminierend, weil wir sie natürlich auch als Programmierer trainieren und färben sozusagen. Und woran ich da aber denke, ist, dass ein Algorithmus vielleicht nur so gut sein kann wie der Mensch selber oder eine Gruppe von Menschen, weil wir auch diskriminieren. Und selbst wir, also unsere Entscheidungsprozesse, sind ja auch nicht transparent. Das heißt, was ist dein Gedanke dazu, dass der Algorithmus mehr können muss als die Gruppe an Subjekten, die ihn erstellt?
Ich gehöre ja nicht zu denen, die fordern, dass wir diese Algorithmen einsetzen, um Entscheidungsprozesse auf gesellschaftlicher Ebene zu treffen. Ich halte das für einen unglaublich gefährlichen Weg. Ja. Insofern geht es mir eher darum, zu ergründen, wie sich Machtstrukturen verändern durch den Einsatz von Algorithmen. Also wenn es darum geht, dass Algorithmen in Entscheidungsprozessen eingebunden sind, also sozusagen Entscheidungen treffen, dann passiert wirklich Folgendes, und das hatte ich versucht anzudeuten, dass die Governance einer Gesellschaft aus den Händen vieler, und das ist Demokratie, an Algorithmen übergeben wird, die von ganz wenigen Menschen kontrolliert werden. Also ich erinnere mal zum Beispiel vor, ich glaube es war ein paar Monaten, ging es durch die Medien, dass in einem Vorort von Tokio der erste Roboter sich als Bürgermeister bewirbt. Ich habe keine Ahnung, ob der jetzt wirklich gewählt wurde oder nicht. Die Leute äußerten dann, ja, aber dann ist sozusagen, dann ist das Ding ist ja nicht korrumpierbar, das ist objektiv. So, und dann forscht man ein bisschen nach und stellt also fest, dass im Prinzip dieser Bürgermeister von einem oder von zwei Managern, einer von Google und einer von Microsoft, betrieben wird. Ja? So, niemand stellt sich die Frage, was ist eigentlich hinter diesem Algorithmus? letztendlich, und das ist ja der Sinn des Trainings, das Training bedeutet, du hast Daten, du hast einen Algorithmus, der generisch ist, und dann trainierst du ihn auf eine bestimmte Intention hin. Ja, ich kann also aus den gleichen Daten, auch mit dem gleichen Basisalgorithmus, unterschiedliche Algorithmen für unterschiedliche Entscheidungen trainieren. Entscheidend ist also, was will ich von diesem Algorithmus? Und das ist die Kontrolle über den Algorithmus, der dann für die Gesellschaft als transparent und objektiv dargestellt wird. Das ist aus meiner Sicht etwas, darüber müssen wir reden.
Du hast heute eine schöne politische Frage mit in den Raum geworfen, die ich mir schon auch sehr, sehr lange stelle. Ich werde mal kurz so einleiten. Die Erfindungen, die Erkenntnisse, die hier geschaffen werden, die später vielleicht zweckentfremdet, missbraucht werden, wie auch immer, gab es schon in der Geschichte schon ewig. Sei es die Atomspaltung, die entdeckt wurde, später missbraucht wurde. Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, was wir hier wirklich machen. Wollen wir die Erkenntnisse, die wir haben, transparent gestalten, eher lieber für uns behalten? Wenn wir es tatsächlich transparent veröffentlichen, wie du schon selbst sagtest, dein Algorithmus wurde auch vielleicht von der BND zweckentfremdet, was gar nicht beabsichtigt wurde. Wenn wir es geheim halten, machen wir uns auch nicht besser, sind wir auch nicht besser als der BND selbst, ne?
Deine Frage ist, was wir tun sollen, ja?
Genau.
Und da wartest du.
Du hattest die Frage offen gelassen im Raum gestellt.
Ja, klar, weil.
Was ist am besten zu tun?
Wer bin ich denn, dir zu sagen, was du tun sollst? Ja? Also ich kann ja nur versuchen, Fragen zu stellen, ich kann versuchen, meinen Standpunkt darzustellen, aber ich kann nicht sagen, was du tun sollst. Also das kriegen wir alle nur zusammen hin, sonst wird das nichts.
Genau, das ist prinzipiell richtig. Die Frage ist an dich, wofür hast du dich entschieden? Hast du dich schon entschieden?
Entschuldigung, ich habe das
erkannt. Wofür hast du dich entschieden?
Unter anderem zum Beispiel hier zu stehen und darüber zu reden. Ja. So, vielleicht wissen es einige, ich bin ja in der Wacholland-Stiftung. Das ist natürlich, sage ich mal, unser Arbeitsfeld. Wir sind ganz schlechte PR-Leute, das wissen wir alle. Wir reden nicht so sehr viel darüber, was wir tun, sondern wir machen es eher in unserer begrenzten Zeit. Aber das ist natürlich ein Themenkomplex, den wir auch in der Wacholland-Stiftung in den verschiedenen Aspekten fördern. Ja? Jeder Einzelne kann natürlich was tun, aber am wichtigsten ist tatsächlich, denke ich, erstmal, dass wir reden. Ja, also bevor wir jetzt in Aktionismus verfallen und sagen, jetzt haben wir das Allheilmittel, wie wir den Überwachungskapitalismus in den Griff kriegen oder die kybernetische Gesellschaft, da müssen wir erstmal reden und dann brauchen wir auch immer den Realitätsabgleich. Also das, was für uns manchmal ganz schrecklich aussieht, ist für den normalen Menschen durchaus nicht so schrecklich. Ja, in China, die Chinesen adaptieren dieses Social Credit System, das ja unglaublich weitreichende Konsequenzen für das persönliche Leben hat. Die stürzen sich drauf, die wollen das. Das ist noch nicht mal verpflichtend im Moment für alle, das ist es erst ab 2020. Aber die versuchen da alle reinzukommen, weil ihnen das wichtig ist, dass ihr sozialer Status als eine Nummer mitteilbar ist. Ja, also dieser Kampf mit unseren Auffassungen, mit dem, was andere Leute glauben, das geht natürlich auch weiter, weil wir werden als Hacker-Community werden wir dieses Problem auch nicht lösen können. Ja, wir brauchen, da muss schon mehr passieren. Vielleicht sind wir dann einfach auch nur eine aussterbende Spezies. Ja?
Also ich glaube nicht, dass Hacker jetzt im dritten, vierten, fünften Industriezeitalter eine aussterbende Spezies sind. Also Technologen, Ingenieure, Wissenschaftler werden nach wie vor gebraucht. Und wir haben jetzt hier so viele Dinge gehört und du hast so viele Dinge hervorgebracht, dass ich schon gar nicht mehr weiß, worauf ich eigentlich reagieren wollte. Ich halte gerade das Mikrofon in der Hand und weiß gar nicht mehr, worauf ich mich beziehen wollte. Vielleicht die Frage, was wir denn tun können, um die Politik bzw. Gesellschaft positiv beeinflussen zu können, denn das war die Wortmeldung von meinem Vorredner hier aus dem Publikum. Da fiel mir doch spontan ein, dass man ja wirklich einmal transparent machen könnte, wie denn nun ein AI-System tatsächlich in Komponenten aufgebaut ist und mit so einem Schaubild vor Augen, kann man dann auch abschließend erklären, dass von Seiten der KI keine Gefahr droht. Denn wie das Tokio-Beispiel, das du aufgeführt hast, zeigt, sind da tatsächlich Menschen dahinter, die für ihr Handeln auch letztendlich haftbar gemacht werden können. Also sollte es dort zu irgendwelchen Problemen kommen, gibt es zwei Manager hinter Gittern mehr, um es mal polemisch zu sagen. Ja. Dankeschön.
Ja. Herr Bernd hat vorhin gesagt, dass die Entscheidung von Algorithmen intransparent ist und nicht, teilweise jedenfalls, nicht nachvollzieht werden kann. Das möchte ich mal ausdrücklich bestätigen, und es gilt vor allen Dingen auch nicht nur für Algorithmen, es gilt vor allen Dingen auch für Gesetze. Das Deutsche Institut für Menschenrechte in Berlin, welches von der Bundesregierung auf Beschluss des Bundestages eingerichtet und auch bezahlt wird, hat in der letzten Woche getwittert und folgende Informationen nach draußen gegeben. Die Bundesregierung wurde aufgefordert, von neutraler dritter Seite die in der Vergangenheit erlassenen sogenannten Sicherheitsgesetze transparent auf Wirksamkeit überprüfen zu lassen. Die Antwort ist so klar wie vernichtend: abgelehnt.
So, gibt es weitere Fragen im Publikum? Dem scheint nicht so zu sein. Dann vielen Dank und nochmal einen runden Applaus bitte für Bernd.
So, jetzt habt ihr den schwersten Teil schon hinter euch. Dann wünsche ich euch viel Spaß am Gerät.